Hallo, da sind wir wieder mit der Heise Show. Ihr habt gewählt und jetzt sprechen wir über diese Wahl.
Was ihr da angestellt
habt.
Uns ist das Lachen nicht vergangen, wie man sieht.
Wir haben ja gerade schon über Jamaika und Kiffen gesprochen. Also wir haben gute Laune. Möchten natürlich einmal über den Wahlkampf sprechen. Wie ist der gelaufen? Wie ist auch vor allem der Online-Wahlkampf gelaufen? Wie können wir das so ein? Also ja, wie schätzen wir das ein? Und aber auch, wie passen vielleicht Grüne, FDP und CDU, CSU tatsächlich zusammen im Digitalen, für den Breitbandausbau, für Open Government, für die digitale Bildung? Also wo könnten die Parteien zusammenkommen und wo nicht? Ich bin Christina Bär. Bei mir ist Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Und Holger, du hast dir auch den Online-Wahlkampf angeschaut und hast auch was mitgebracht, denn einige Parteien sind so im Nachhinein nicht ganz zufrieden mit ihrem Online-Wahlkampf, oder?
Naja, es ist, also wenn man sieht, was insbesondere die beiden großen Volksparteien, wenn man sie jetzt heute noch so bezeichnen will, an digitalen Wahlkampf gemacht haben in den sozialen Netzwerken, fand ich teilweise schon sehr, sehr mau. Und da haben sie sich, finde ich, gegenseitig überboten. Also gestern hat die dpa so eine schöne Zusammenfassung gebracht, dass man sich jetzt bei der CDU wundert, dass man die Leute nicht so richtig erreicht hat in den sozialen Medien, bei Facebook, weniger bei Twitter, weil da waren sie sowieso nicht so wahnsinnig aktiv, aber vor allem auf Facebook. Und da wurde ganz richtig rausgestellt, dass man offensichtlich in Teilen zumindest bei der Kampagnenführung das Medium noch nicht verstanden hat. Also erstens werden da total weichgespülte Werbebotschaften reingepostet in Massen. Dann wundert man sich, dass dann so viel Hass und Häme drunter in den Kommentarspalten ist, die ja das eigentliche Problem in so einem Wahlkampf sind, wenn man die nicht unter Kontrolle kriegt und da angemessen reagiert. Aber dann hat man halt auch kein vernünftiges Social Management betrieben, Social Media Management betrieben. Also hat wirklich nicht inhaltlich reagiert auf Hassrede oder auch einfach sehr kritische Postings oder auch auf Zustimmung, sondern hat das dann einfach so laufen lassen teilweise. Und das kann es natürlich nicht sein. Also das ist genau das, was sich im Grunde genommen auch im Offline-Wahlkampf teilweise abgespielt hat. Das, was immer wieder gesagt wird, Politik wird zu wenig erklärt. Und ich finde, das setzt sich hier genau fort. Also da werden Sachen, werden Entscheidungen getroffen, die werden oft als alternativlos dargestellt. Und niemand hält es mehr für nötig, der Bevölkerung zu erklären, warum machen wir das? Warum geben wir diese Summe jetzt dafür und dafür aus, ne, und so weiter und so fort. Dann hat die dpa noch gesagt, dass die CDU den schlimmsten Online-Wahlkampf geführt hat. Das muss ich noch vorlesen, weil das ist so lustig. Klar. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Da gab es einen heftigen Rant, der ist auch durch die sozialen Medien gegangen von einem an der Basis, von einem SPD-Wahlkämpfer, von einem ziemlich Jungen aus Filderstadt, glaube ich. Ich muss das einfach vorlesen, so lustig. Und das ist ein Ausschnitt aus einem sehr langen Rant. Und was ist eigentlich mehr der Social-Media-Abteilung, zumindest Twitter, in der Kampa los? Ich bin da scheinbar nicht die Zielgruppe, denn ich verfüge doch über ein Mindestmaß an Intelligenz. Ständig kommt dort nur eine weichgespülte Kacke, irgendwelche Durchhalteparolen und völlig bescheuerte Bildchen, die man auch bitte teilen möge. Mein Umfeld würde mich fragen, ob es mir noch gut geht und warum ich SPD-Zeug auf Grundschulniveau weiterleite. Was habe ich mich oft geschämt? Und wer auch immer die Strategie entwickelt hat, einen Martin-Schulz-Twitter-Account zu bauen, auf dem nur Allgemeinplätze herausgesaunt werden und jegliche Interaktion ausbleibt, lasst es demnächst doch einfach sein, bevor er solchen Murks macht. Ihr ahnt es bestimmt schon, auch in der SPD gibt es Leute, die sowas können, aber die werden eben nicht eingesetzt.
Das kann man ja fast sogar so ein bisschen grundsätzlich überhöhen. Also es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die mit was umgehen, was sie nicht verstanden haben. Ne? Das heißt, sie setzen neue Technik, geil, wunderbar, das macht ganz viel und dann haben sie es aber nicht verstanden, machen es genau falsch. Reden dann viel von Big Data, also gerade wenn man immer wenn viel davon die Rede ist, amerikanische Wahlkämpfe, Obama und auch Trump, die haben ja soziale Medien genutzt und Big Data und Wähleranalyse und sonst was. Dann kommt dann da hinten bei immer noch raus Big Data Analyse, damit man den Haustürwahlkampf richtig machen kann, was natürlich so Quatsch
ist. Was aber auch Teil des US-Wahlkampfs war.
Was Teil des US-Wahlkampfs war, was sie recht gezielt eingesetzt haben, was aber die deutschen Parteien auch nicht eingesetzt haben. Die sind genauso wie früher einfach von Haustür zu Haustür gerannt und wussten nicht, wem sie da gegenüberstehen. Obwohl sie angeblich die Daten auch hatten. Und haben auf der anderen Seite dann nicht verstanden, wenn ich Daten und Zahlen habe, ist das die eine Seite. Ich muss nur verstehen, was sie bedeuten und was ich damit anfange. Und da ist es dann gescheitert. Und das ist genau dieses Symptom, dass im Moment es immer noch so ist, dass man tatsächlich vom Neuland reden muss, dass sie nicht verstehen, um was es geht und was da passiert und wie man reagieren muss. Und das zeigt sich dann eben auch an so Sachen, dass sie nicht damit umgehen können, dass sie so plötzlich sagen, ja, wir machen Social Media und dann eben so Zeugs passiert. Ja,
sie machen Plakatwahlkampf in Social Media. Ja. Also sie stellen ja nur ihre Bildchen ein mit ihren Slogans und reagieren nicht mehr. Also die Intention fehlt komplett.
Ich finde ja interessant, dass sich genau in diesen Kampagnen fortsetzt, wie die Politik 4 oder 8 Jahre vorher auch bezüglich Netzpolitik gelaufen ist. Ne? Ja. Nämlich eben Neuland. Man hat zum Beispiel soziale Medien nicht erfasst, nicht richtig erfasst, was da abgeht. Und genauso behandelt man sie auch regulatorisch, meiner Ansicht nach. Und genau das setzt sich hier fort. Dieser Wahlkampf hat einfach nur gezeigt, sie haben diese Medien einfach teilweise nicht verstanden. Zumindest in den oberen Etagen, da wo nämlich, wo leider der Wahlkampf ja gemacht wird.
Wobei das nicht nur für die beiden immer noch größte Fraktion gilt, sondern eigentlich auch für die Kleinen. Also die Grünen haben eine eigene Gruppe, ein eigenes Team gegründet, das auch immer hinterhergegangen ist, wenn irgendwo was gepostet wurde gegen die Grünen und so und darauf reagiert hat und versucht, darauf einzugehen. Das war schon mal ein Ansatz, den ich sehr sinnvoll fand. Und
die Grünen sind ja zum Beispiel auch, die haben ein Social-Media-Team mit zu Veranstaltungen geschickt, zu Wahlkampfveranstaltungen, was dann während den Veranstaltungen gleich Quotes rausgezogen hat und dann getwittert hat und zur Diskussion gestellt
und
in den letzten Tagen immer, haben sie eigentlich ganz viele Leute da sitzen, die ganz gezielt auf individuelle Fragen antworten. Mhm. Ne?
Und die auch Social Media Monitoring betreiben. Ja. Ne?
Und das war dann ein Ansatz, den fand ich schon ziemlich weitgehend oder schon ziemlich gut.
Aber den gibt es schon seit Jahren.
Ja, also, hat aber unter Umständen ja auch dabei geholfen, dass die Grünen dann doch besser abgeschnitten haben, als die ganzen Prognosen gesagt haben.
Ja, das ist ganz schwer.
Ist schwer zu sagen, aber wäre wahrscheinlich ein Element.
Vielleicht haben sie auch einfach nur auf dem Niveau Wählerschaft haben. Ne?
Und auf der anderen Seite gab es dann die AfD, die halt mit ihren Provokationen gearbeitet hat, auf die dann auch jeder eingestiegen ist.
Also wenn man sagen muss, wer hat es, die sozialen Medien am besten für sich genutzt, dann ist die Antwort ja ganz klar. Ne? Das war eindeutig die AfD.
Ja, wobei da natürlich auch eine Rolle spielt, dass sie auf diese Aktion-Reaktionsebene ganz stark gesetzt haben, dass sie eine Provokation in den sozialen Medien oder auf Webseiten rausgehauen haben und alle sind drauf eingestiegen. Und dann eben auch die klassischen Medien drauf eingestiegen. Und das hat natürlich viel von der Wirkung dann ausgemacht.
Das kommt übrigens auch noch dazu. Ne? Das ist, finde ich, eine weitere Komponente dieser ganzen Geschichte. Wie reagieren klassische Medien? Also wie reagieren lineare Medien im Fernsehen und wie reagieren wir auch als Printmedien auf das, was in den sozialen Medien passiert? Wie spiegeln wir das wieder? Ne? Und ich habe auch den Eindruck, jetzt nochmal ein bisschen Medienschelte, ich habe den Eindruck, dass auch viele Journalisten das oder da noch keine Linie gefunden haben, die Redaktion noch keine Linie gefunden haben. Kann ich denn aus einzelnen Beiträgen oder kann ich von einzelnen Accounts her ein Meinungsbild ableiten? Und das passiert meines Erachtens viel zu schnell. Ne? Wir kennen das alles bei Anne Will und Co. Ne? Das denkt das Netz. So. Und dann werden irgendwie 3 Tweets und 4 Facebook-Posts gezeigt und das soll dann zeigen, was das Netz denkt. Da werden natürlich die provokantesten Sachen gezeigt, weil die natürlich auch am interessantesten sind. Aber das denkt nicht das Netz. Und das kommt mir einfach viel zu kurz. Und so rennt man halt dieser Aufgeregtheit in den sozialen Medien hinterher und kann dabei natürlich eigentlich auch nur verlieren und reflektiert halt überhaupt nicht mehr, was man da tut, finde ich, meiner Ansicht nach.
Es gab ja dann auch eine Diskussion, dass die Medien die AfD eigentlich erst groß gemacht haben. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wobei ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, weil du kannst natürlich bestimmte Sachen nicht ignorieren, wenn da Aussagen getroffen werden, die eine Relevanz für die gesellschaftliche Debatte oder für die Wahl haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann tatsächlich, und das stimmt natürlich schon, jede publike Provokation der AfD, die irgendwo über einen Twitter-Account lief oder auf einer Webseite zu sehen war oder so, wurde gleich irgendwie groß hochgespült. Und das war natürlich die Absicht. Vor allen Dingen, sie haben es ja vorher in einem Strategiepapier auch noch angekündigt, dass sie genau das machen werden, um genau diese Wirkung zu erzielen. Ja, und das hat perfekt funktioniert.
Ich finde das Interessante ist diese Rückkopplung. Stichwort Gauland. Ne? Also es taucht hier Tage später nach einer Veranstaltung irgendwo, ich glaube bei BuzzFeed war es, ein Video auf, wo Gauland irgendwas gesagt hat. Und dann wird Gauland in die Talkshows eingeladen, in richtige Tribunen und darf dann 20 Minuten lang sich erklären, was er denn damit gemeint hat. Und so, das hat einfach prima auch diese Rückkopplungen wieder in die klassischen Medien aus den sozialen Medien zurück. Das hat die AfD wirklich.
Wir hatten vor der Sendung einmal kurz darüber gesprochen. Du hattest auch die Hard aber Fair-Sendung dir angeschaut. Ich habe sie mir jetzt auch nochmal angeschaut. Und da war das ja auch Thema. Du meinst
jetzt die vom letzten Montag, ne?
Genau, vom letzten Montag. Und da sagte dann ja Robert Habeck auch von den Grünen, das ist ja sicherlich in Ordnung. Man kann auch als Öffentlich-Rechtliche so ein bisschen auf Quoten gucken, weil das war so deren Verteidigung. So, wir müssen doch nach Quoten gucken. Und deswegen haben wir so viele Sendungen zum Thema Flüchtlinge und diesen Aufreger-Themen gemacht. Und er hat gesagt, naja, man hätte aber dann irgendwann immer diesen Dreh kriegen müssen, um die AfD oder andere Vertreter inhaltlich zu stellen, zu fragen, was ist denn eure Lösung dafür? Mhm. Weil das nie passiert ist.
Nein, es ist nicht nie passiert.
Oder auf jeden Fall selten, ne?
Es ist schon passiert. In vielen Interviews ist das auch passiert, aber in vielen eben auch nicht. Und das muss man sich dann eben vorwerfen lassen.
Und dann war dann nur die Bühne im Grunde, ne? Also genau. Sie dürfen es raushauen und sich verteidigen und dann ist sonst nichts passiert.
Ja. Und das ist natürlich auch eine Frage an den journalistischen Anspruch, den manche haben, ne? Und die Frage, ob Talkshows dem zum Beispiel gerecht werden können, diesen komplexen Themen, die da immer behandelt werden. Naja, schwierig. Ich bin da sehr skeptisch.
Das war jetzt so ein kleiner Exkurs, Medienschelte. Vielleicht können wir noch mal kurz auf das Thema Wahlhacks oder Leaks. Das gab es jetzt eigentlich gar nicht, oder? Nee.
Ich kann mich noch erinnern, als ich auf der Republika war im Mai, war zum Beispiel der Wahlkampfmanager von den Grünen und der hat auch gesagt, dass sie sich eigentlich, glaube ich, alle darüber einig sind. Irgendwann wird der Bundestagswahlhack, der ja passiert ist, irgendwann werden die Daten leaken und dann von welcher Seite aus das passiert, weiß man nicht so genau, aber die gehen schwer und haben auch schon Gegenstrategien entwickelt, was passiert, wenn diese Daten geleakt werden, aber scheinbar waren sie einfach zu uninteressant, dass sie geleakt werden müssen. Also jeder hat damit gerechnet, so 4 bis 0 Wochen vor der Wahl kommen die ans Tageslicht auf irgendeiner Plattform, aber es ist ja nichts passiert.
Ja, wobei ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, also zum einen, dass die Situation in Europa doch noch ein bisschen anders ist als in den USA, also noch lange nicht so polarisiert wie in den USA und da kannst du dann natürlich mit so Leaks vielleicht auch nicht so eingreifen. Auf der anderen Seite gab es ja auch, muss man auch mal dran erinnern, die Erfahrung vom Macron-Wahlkampf, wo eben auch Hacker tatsächlich angegriffen haben, sich Daten besorgt haben und dann große Enthüllungen machen wollten und die Macron-Kampagne sehr professionell darauf reagiert, also sehr professionell und sehr, sehr angemessen darauf reagiert hat, indem sie sofort darauf eingestiegen ist und gesagt, ja, wir haben in denen sogar gefälschte Sachen untergespielt oder so. Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob das stimmt oder so, aber allein, dass sie das so erzählt haben und dass sie damit die Glaubwürdigkeit in Frage gestellt haben und auf der anderen Seite auf die eigentlichen Inhalte reagiert haben, das war ein Beispiel dafür, wie du mit sowas umgehen kannst.
Ja, aber er ist natürlich damals auch auf einer Welle geschwommen.
Ja, klar.
Ne? Also das Ablenkungsmanöver, sagen wir mal, war einfach nicht stark genug, weil die Welle so hoch war, die Macron-Welle damals. Das hat sich jetzt auch ein bisschen veräppt mittlerweile.
Ja, aber ich denke, du musst dann schon zum einen muss natürlich, wenn du sowas machst, musst du natürlich Material haben, das, sagen wir mal, so provokant genug ist. Wenn du irgendwie Mails zwischen Bundestagsabgeordneten und ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Ich stelle
mir das auch ziemlich langweilig vor, mich durch so einen Bundestags liegt durch.
Glaube ich nicht, dass das wirklich zu viel Provokation taugt. Und auf der anderen Seite musst du es natürlich so platzieren, dass es jemanden trifft, der dann nicht reagieren kann oder so. Und da ist es schwierig. Also
man weiß ja auch nicht, was für Material tatsächlich da war. Vielleicht war es auch wirklich ganz wenig, was sie abgezogen haben. Das ist ja alles völlig unklar.
Und es ist ja bis heute ist es ja nicht geklärt, was in den USA tatsächlich gelaufen ist. Mhm. Also ich meine, Facebook muss zugeben, dass sie da Schwierigkeiten gehabt haben, dass da aus russischen Quellen, wer immer die jetzt gewesen sein mögen, da tatsächlich Anzeigen geschaltet wurden, die bestimmte Beeinflussung machen wollten. Dass es auch in Deutschland versucht worden ist, dass sie da aber Accounts gelöscht haben. Und haben ja gerade noch mal ein bisschen erzählt, wie sie da vorgegangen sind, dass sie bestimmte Accounts versucht haben rauszukriegen und Ähnliches. Das heißt, es gab schon Versuche dann über diese, nicht über Hacks oder so, aber diese übliche, was weiß ich, was auch Breitbart gemacht hat oder Fake News Seiten und so, über Provokationen da einzugreifen. Aber auch das war ja relativ harmlos. Auch diese ganze Diskussion um Social Bots oder in den Medien.
Dazu muss ich auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Korrektiv hat dankenswerterweise schon eine kleine Bestandsaufnahme gemacht ihrer Arbeit. Also Korrektiv hat zusammen mit First Draft im Wahlkampf versucht, gemeldete Beiträge auf Facebook, also als Fake News gemeldete Beiträge, Fact zu checken, gegen zu checken und hat dann halt auch ziemlich genau darüber Buch geführt, was jetzt tatsächlich Fake News war und aus welcher Richtung die gekommen sind. Und also ganz kurz, die Bestandsaufnahme jetzt ist, es gab kaum den Einsatz von Social Bots, wenn dann wohl nur von der AfD. Ne? Das ist das, was Sie gestern so gesagt haben. Genau. Von etablierten Parteien. Etabliert nicht. Ich mag dieses Wort nicht. Mhm. Also von den klassischen Parteien und von den Volksparteien gab es keine Social Bots-Einsätze. Es gab Fake News, aber es gab nicht die großen Aufreger-Fake News, sondern es gab viele kleine, sehr geschickt, teilweise in geschlossenen Gruppen platzierte Fake News. Die auch teilweise diese Grenzwelle, die einen wahren Kern hatten, die aber dann halt total überspitzt waren, teilweise die Überschriften. Die kamen fast ausschließlich vom rechten Rand. Mhm. Also hatten rechte, klassische rechte, rechtsradikale Themen als als Anlass und als, als Aufreger.
Also ich habe nur so Bildmanipulationen gesehen, die aufgedeckt wurden, ne, wo man so Sachen zusammengeschnitten hat, wie eine Frau am Boden liegt und da soll ein Flüchtling irgendwie oder Mensch mit Migrationshintergrund irgendwie mit dem Messer.
Nicht nur Manipulation, hat teilweise auch Textbild scheren, ne? Also dass Bilder einfach über den Text in völlig anderen Zusammenhang gerückt werden, als sie ursprünglich waren.
Ja, und auffallend war halt auch, dass, oder was da dann ja auch rauskam, ist, dass sie halt tatsächlich nur in den eigenen Echoräumen dann auch funktioniert haben, kaum nach außen geguckt
haben. Wie schätzt du denn da die Aktion der Partei ein, die ja teilweise diese Gruppen gekapert hat und dann umbenannt hat und auch öffentlich gestellt hat? Davon haben ja sicherlich einige unserer Zuschauer auch was mitbekommen.
Ja, also die Partei hat gezielt rechte, rechtsradikale Gruppen unterwandert, also vorwiegend unter AfD-Mäntelchen zumindest gelaufen, diese Gruppen. Ob es dann tatsächlich alles Gruppen von AfD-Mitgliedern waren, das ist nicht so ganz klar. Aber es waren, glaube ich, 31 Gruppen. Da haben die sich als eingeschlichen und haben irgendwann Adminrechte gekriegt und in der konzertierten Aktion die Gruppen gekapert. Ich finde das sehr zweischneidig. Also ich fand es wirklich einen geilen Hack, muss man echt sagen. Das ist eine Idee, auf die muss man erstmal kommen. Ja. Und das dann kurz vor der Bundestagswahl, das dann wirklich durchzuziehen, fand ich schon super. Ich fand ja die Videobotschaft etwas grenzwertig, muss ich sagen, von Shapira, aber gut, kann man machen. Das ist eine Satireaktion und ich finde es, wenn es unter als Satireaktion läuft und so deklariert ist, und so würde ich das sehen, dann finde ich das.
Ich meine, es gab die Kritik, dass einige meinten, das würde diesen Opfercharakter, den sich diese Wählergruppe gibt, nochmal verstärken. Ne?
Ja, das sehe ich auch so.
Aber ich finde es trotzdem, die Aktion ist eine gute Idee. Also es war mal was
anderes. Es ist halt ein Hack, ne?
Schlägt mein liberales Gewissen.
Jetzt kommt wieder Mr. Humor los.
Nein. Humor los ist lustig, fand ich die Aktion auch. Ne? Aber das eine ist, dass du damit natürlich genau diese, also was einem bei den Rechten ja neben ihrem ganzen Rassismus und Nationalismus und sonst was auf den Sack geht, ist ihre Weinerlichkeit. Also jedes Mal so, oh, wir sind die Armen, oh, wir werden immer unterdrückt, oh, wir kommen nicht ran. Kriege ich so einen Hals. Also ist teilweise schlimmer, als wenn sie ihre Sprüche offen klopfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wer entscheidet denn, welche Gruppen da jetzt unterwandert werden und welche dann als Satire ausgehebelt werden oder sowas. Das ist ja, da nimmt er sich erstmal raus zu entscheiden, wer was sagen darf. Und das finde ich zumindest diskussionswürdig.
Ich finde es auch zweischneidig. Also es ist nicht gerade demokratiefördernd, sagen wir es mal so. Also weil ich finde, dass diese Gruppen haben natürlich...
Es führt zu mehr Aufhetz. Also,
aber diese Gruppen haben auf ihre Art auch eine Existenzberechtigung. Es war ein Hack und der war wahrscheinlich rechtlich nicht zu beanstanden, würde ich mal sagen wahrscheinlich, weil es einfach in Anführungszeichen Facebook-Recht ist oder rechtsfreier Raum, aber es ist natürlich moralisch bedenklich. Können wir uns darauf einigen?
Ja.
Und ich möchte mal darauf hinweisen, wir haben in der Vorbereitung zur Sendung, haben wir drei gesagt, die AfD kommt maximal am Rande vor. Über die sprechen wir, mal gucken, ob wir es überhaupt mal erwähnen. Und zack, reden wir wieder als der Großteil der bisherigen Sendung.
Sondern die Auswirkungen der Rechten. So.
Aber deshalb reden wir jetzt auch tatsächlich mal über Jamaika. Die SPD hat gesagt, sie geht in die Opposition. Damit bleibt rechnerisch eigentlich nur noch Jamaika übrig, also CDU, CSU und Grüne und FDP, beziehungsweise FDP und Grüne, weil FDP hatte mehr als Grüne. Und ja, wir haben ja auf unserer eigenen Seite einmal die Wahlprogramme vorgestellt, vor allem unter dem Aspekt Digitales. Und wie könnten denn diese Parteien zusammenpassen, beziehungsweise zum Beispiel FDP und Grüne, die ja eigentlich als die Erzfeinde gelten?
Also zum einen, jetzt mal unabhängig von Jamaika, wenn man es provokant formulieren will, kann man dann sagen, es kann ja nur besser werden, wenn man sich anguckt, was die SPD in der Großen Koalition, was Netzpolitik, Bürgerrechte und sowas angeht, alles verbrochen hat. Das ist die eine Seite. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass sie sich mal in der Opposition überlegen, was sie da angestellt haben. Das andere ist, also ich fand es ganz interessant, was die Süddeutsche heute geschrieben hat. Die haben gesagt, naja, die Grünen und die Gelben, die passen besser zusammen, als die beiden Parteien im Moment zugeben wollen. Die sind, wenn man sie zusammenschmeißt, sind sie die Partei des liberalen Bürgertums in den Städten, das halt so einen gewissen aufgeklärten ökologischen Impetus hat, aber auch irgendwie auch...
Die FDP hat einen aufgeklärten ökologischen Impetus?
Nein, lassen wir ausreden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite dann aber auch immer guckt so, ja, irgendwie nicht zu viel Regulierung und vielleicht eher den Markt entscheiden lassen. Und das passt bei den Klientel für diese beiden Parteien, passt das gut zusammen. Und jetzt müssen sich die Parteien auch noch zusammenraufen, um das ja irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und die Süddeutsche meinte, ja gut, das ist, wenn Sie sich mal darauf besinnen, was Ihr gemeinsames Wählerpotenzial ist, dann ist es eigentlich gar keine Frage, dass Jamaika funktioniert. Die Frage ist, ob Sie strategisch so gut weit denken, dass Sie das dann auch wirklich umsetzen können oder ob Sie an den konkreten...
Du redest jetzt aber nur von Gelb und Grün.
Gelb also und da, Grün erstmal.
Wir haben das ist ja durch die Medien, wird ja hoch und runter diskutiert. Das Problem ist, wir haben ja nicht nur drei, sondern sogar vier Parteien in der Koalition. Und bring mal die Grünen und die Liberalen, selbst wenn die beiden nicht so weit auseinander sein sollten, bring die mal mit der CSU zusammen. Also da sehe ich immer nach wie vor das
größte Problem. Vielleicht kann man das jetzt auch runterbrechen eben auf die Themen zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung und Überwachung, nämlich da sind sich FDP und Grüne sehr nah. Die sagen, Vorratsdatenspeicherung brauchen wir nicht. Und
da bin ich mal sehr gespannt.
Und da sagt CDU und CSU mehr Sicherheit. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Wort in dem Wahlprogramm gewesen. Wir brauchen eigentlich noch mehr. Sie möchten das ausdehnen. Sie möchten auch genetische Datenbanken haben, um Fahndungen vornehmen zu können.
Ja, man muss nur in die jüngste Vergangenheit gucken. Also
Gesichtserkennung.
Es läuft gerade eine Verfassungsklage gegen bayerische Gesetzgebung, nämlich was den bayerischen Trojaner angeht zum Beispiel. Ne? Also was dort an Überwachungsgesetzen verabschiedet worden ist von der CSU, speziell von der CSU in Bayern nochmal extra separat vom Bund, was weit über den Bund rausgeht, das ist total krass. Und also wie man mit denen eine Koalition machen will, also wenn man liberal ist, das ist mir noch ein völliges Rätsel. Und vielleicht lohnt ja auch nochmal kurz einen Blick zurück in die Vergangenheit. Ne? Also wirklich, du hast das Thema Vorratsdatenspeicherung genannt, ein ewiges Dilemma für die CDU, weil sie möchte es innenpolitisch unbedingt durchsetzen, ne? Also sicherheitspolitisch, weil sie glaubt, dass es irgendwie sicherheitspolitisch notwendig, warum auch immer. Es gab ja zwei Anläufe, 2015 hat mit einem Machtwort Gabriel damals Maas beauftragt, du setzt dich jetzt da rein und verhandelst mit denen die Vorratsdatenspeicherung, auch wenn du eigentlich dagegen bist. Dann hat Maas das gemacht, hat sich meines Erachtens spätestens da komplett verkauft, den machtpolitischen Interessen seines Parteivorsitzenden damals. Und dann haben die das ausgehandelt. Dieses Gesetz, von der SPD wesentlich mitverhandelt, ist komplett gekippt worden wieder. Und alle Gesetzesvorhaben, guck dir die Störerhaftung an. Das ist auch sowas, ne? Gut, das war auch halt wirklich so ein GroKo-Kompromiss und da muss man der SPD schon sagen, da waren sie deutlich auf der richtigen Seite. Sie wollten eigentlich die komplette Abschaffung der Störerhaftung. Dann gab es halt wieder die Hintertürchen, die die CDU noch eingebaut hatte. Das konnte die SPD nicht ganz verhindern. Aber dann wurde jetzt an dem Gesetz wieder nachgedoktert und das geht jetzt übrigens, tritt jetzt in Kraft, aber auch wieder mit einer ganz schlimmen Verschlimmbesserung, nämlich mit der Websperren hinter Tür.
Ja gut, aber das ist das, was ich gesagt habe. Das ist das, was die SPD im Prinzip verbrochen hat.
Ja, ne? Und das ist auch das, was den Bürgern haften bleibt.
Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Heiko Maas. Ne?
Und auf der anderen Seite muss man sagen, weil du sagst, die CSU ist das, man muss das ja mal jetzt auch auf eine faktische Ebene runterbrechen. CSU hat, wenn man sie bundesweit rechnet, 6%. Die Grünen, sowohl die FDP wie die Grünen, haben alleine weitaus mehr Stimmen gekriegt und sind zusammen fast so stark wie die CDU.
Wir können ja die Zahlen nochmal kurz sagen. Also CDU, CSU zusammen, glaube ich, knapp 32%, 32,9%. Das ist ja noch, war ja noch ein Rundungsfehler irgendwie drin. Und die beiden zusammen ungefähr 20%, genau. Ne? Gelb-Grün. Also das ist so die Machtverteilung, 3-2 im Grunde genommen, ne? Zwischen den Blöcken.
Und das heißt natürlich, ist es dann natürlich auch eine Machtfrage. Und ich glaube nicht, dass die CSU, dass er die so viel durchsetzen kann, weil das Problem auch ist, die werden im November ihren Parteitag abhalten. Da wird Seehofer stark unter Druck gehen und den hauen sie ja im Moment nur deswegen nicht weg, weil keiner irgendwie die Verantwortung dafür übernehmen will, die Kompromisse für die Jamaika-Koalition auszuhandeln. Mhm. Und ich weiß nicht, die kloppen jetzt im Moment dicke Sprüche, weil jeder irgendwie sich in Position bringen will, aber dass sie wirklich massiv was durchsetzen können und dann sagen, sie gehen nicht in die Koalition, das glaube ich
einfach. Das glaube ich auch nicht, aber ich wage mal irgendwie eine Prognose, weil also das ist meine schlimmste Befürchtung. Ich finde das nicht so unwahrscheinlich. Also wir wissen ja, dass solche Koalitionsverhandlungen in Blöcken ablaufen, ne? Dass da Pakete geschnürt werden. Wir haben das Paket innere Sicherheit, das ist im Moment das Wichtigste, vor allem Migrationspolitik. Da geht es um die Obergrenze, da geht es um das Einwanderungsgesetz und so weiter. So, wer gewährt da wem irgendwie, wer kommt wem entgegen und wer macht und wer ist bereit zu mehr Kompromiss? Und dann wird da hin und her geschoben, aber dann wird auch an anderer Stelle halt wird mehr entgegenkommen. Und dann haben wir den ganzen Block, der vielleicht nicht ganz von der inneren Sicherheit zu trennen ist, aber halt Bürgerrechte und Digitalisierung und Digitalpolitik. Ich wage zu behaupten, dass, weil das Thema Migration so dominant ist, dass, dass die CSU da sehr weit entgegenkommen muss, Gelb-Grün, und dass dann an anderer Stelle ein Paket eher in die andere Richtung geschnürt wird. Dass sie, ich würde die FDP also, so einschätzen, dass sie haben viel getrommelt in Richtung Bürgerrechte im Wahlkampf. Aber ich glaube, dass das Thema ist, was am ehesten leiden wird in den Verhandlungen,
glaube,
wo am meisten Kompromisse gemacht
werden. Ich glaube, die meisten Kompromisse werden bei der Migrationspolitik gemacht. Weil sowohl das Grüne wie FDP sagen, sie wollen ein Einwanderungsgesetz haben. Und wenn sie ein Einwanderungsgesetz haben, dann bist du nicht mehr weit weg von einer den Begriff der Obergrenze, nämlich für die Einwanderung, dass du dann eine, wie in Kanada auch üblich zum Beispiel, die FDP bezieht sich ja direkt aufs kanadische Einwanderungsrecht, eine Grenze einführst. Und die gilt halt für das Einwanderungsgesetz und nicht für das Asyl. Und dann hat die CSU ihr Gesicht gewahrt und irgendwie die Grünen machen ein bisschen Kompromisse. Das hat man ja bei Kretschmann schon gesehen, wie weit sie da teilweise gehen, wenn es darum geht, zum Beispiel sichere Herkunftsländer zu definieren und so. Ich glaube, die größten Kompromisse, die die FDP oder Zugeständnisse, die FDP und Grüne machen werden, sind tatsächlich in der Migrationspolitik. Und dann die Grünen können zum Beispiel, was Umweltpolitik, Klimaschutz angeht, im Prinzip fast gar keine Kompromisse machen. Das ist das Thema ihrer Klientel. Die FDP kann irgendwie, wenn es um Europapolitik, um Euro, um bestimmte Marktmechanismen geht, auch sehr wenig Kompromisse machen. Da müssen sie rangehen. Das heißt, da ist die Verhandlungsmasse da. Und ich glaube,
wo führt das denn hin?
Das digitale Bürgerrecht oder dass Digitalisierung als zentrales Thema für die so wichtig ist, dass sie da versuchen, das als getrenntes Thema tatsächlich zu behandeln.
Ja.
Dass sie sagen, das ist gut, es gibt ökonomische Geschichten, es gibt eine Frage der Breitbandausbau, es gibt Frage der Bildung, Digitalisierung in der Schule. Überhaupt die Frage, was bedeutet eine digitalisierte Gesellschaft? Wie gehen wir damit um? Dass sie das so wichtig nehmen, dass sie das tatsächlich als eigenes Paket verhandeln, wo sie innerhalb dieses Pakets dann Kompromisse machen. Da kann es dann natürlich sein, dass sowas kommt wie die Vorortsdatenspeicherung, obwohl ich nicht glaube, dass, wenn wir eine Jamaika-Koalition haben, dass die irgendwo tatsächlich ein Vorratsdatenspeicherungsgesetz durchgehen lassen. Dazu haben sich FDP und Grüne zu
weit.
Das wird ja verworfen. Das wird verworfen vom Bundesverfassungsgericht oder vom Europäischen Gerichtshof.
Im Moment ist es ja, nochmal zur Info, ist es ja ausgesetzt vom Oberverwaltungsgericht.
Genau. Ne? Wegen EuGH-Entscheidung und so.
Genau, und es ist wirklich völlig klar, dass die Bundesregierung hier wieder einmal europarechtswidriges Gesetz
hat. Ja, und da haben sich FDP und Grüne so weit aus dem Fenster. Also ich meine, man kann den Grünen vorwerfen, dass sie in den letzten 4 Jahren ihre Chance, sich als digitale Bürgerrechtspartei zu profilieren, absolut nicht genutzt haben. Das haben sie voll verkackt. Trotz Konstantin Charnotz im NSA-Untersuchungsausschuss und so und Ströbele, der da mit Snowden auch sehr aktiv war und so, haben sie es trotzdem verkackt. Also ich meine, es war aber keine andere.
Was hätten sie denn als kleine Oppositionspartei?
Ja, es war keine andere Partei die das Thema überhaupt besetzt hätte. Die FDP war ja raus.
Die ist
als einzige sonst gemacht.
Ja, aber dann hatten sie eben auch einfach einen schweren Stand.
Ja. Also im Parlament, aber sie haben überhaupt nichts dazu unternommen. Sie haben keinen Plan vorgelegt. Sie haben im Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben sie sich enthalten, da hätte ich an ihrer Stelle dagegen gestimmt. Mhm. Und sie haben auch zum Beispiel keinen Plan vorgelegt. Alle Welt redet davon, dass wir ein Problem haben, wie die Digitalisierung Deutschland verändert und was wir daraus machen. Das geht eben von der Bildung bis hin zu Arbeit für Null und so. Mhm. Und sie haben dazu nichts gesagt. Mhm. Nichts, null.
Aber in vielleicht ist auch nicht so viel angekommen, weil lass uns mal halt die Wahlprogramme angucken, ne? Und da wird es ja dann doch wieder interessant, weil da haben sie nicht wenig gesagt. Also wenn man sich gerade auch unsere Zusammenfassung anschaut, dann steht da sehr, sehr wenig bei CDU, CSU. Aber gerade die FDP und die Grünen haben sich da sehr deutlich geäußert. Die FDP möchte ein Digitalministerium. Ne? Die sagen, wir möchten, dass da wirklich ein Ministerium für verantwortlich ist. Ne? Grüne und FDP möchten den Breitbandausbau und die möchten Glasfaser bis an die Haustür bei jedem. Ne? Also die FDP möchte auch Vectoring im Grunde verbieten. Sagen,
diese Kupferleitung. Unser bisheriger Internetminister quasi ist ja der Bundesverkehrsminister, weil es sind ja Datenautobahnen. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich so. Oder? Ja. Das war für mich der größte Witz bei der letzten Regierungsbildung. Aber Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
Macht gar nichts. Es ist,
Das ist obwohl, das ist so typisch, eigentlich muss man das bedauern, dass Dobrindt jetzt wahrscheinlich weg ist, weil der war immer für einen Lacher gut. Ne?
Ich fand, die Bilanz von Dobrindt ist doch katastrophal.
Ja, aber sie ist
auch
so,
was den Breitband ausbauen.
Ja, sie ist aber so katastrophal und er hat es mit so einem Werf vertreten, dass das alles richtig ist, was er macht. Das war doch pur Satire pur. Da kann doch die Partei nicht mehr übertreffen.
Aber was für einen Schaden hat das angerichtet? Das ja. muss er wirklich, guckt er die Maut an, guckt er den, diesen schleppenden Breitbandausbau an, ja. guckt er den Dieselskandal an.
Das, ja, ist, klar. Ja, das ist wirklich eigentlich zum Lachen. Ja. Aber wir
und
haben
da kann man
Jahre
eigentlich
verloren.
Nur froh sein, dass die CSU so wenig Stimmen gekriegt hat.
Ja.
So. Aber jetzt wieder zurück zu diesem Thema hier. FDP und Grüne sind auch beide dafür, die Telekom-Aktien zu verkaufen und das alles in den Breitbandausbau zu stecken. Da sind sie sich zum Beispiel sehr einig. Wo sie etwas auseinandergehen, ist zum Beispiel das Thema Open Source. Also zwar sind beide für Open Data und Open Government und dass man wirklich Daten zugänglich macht, dass man mehr digitalisiert und Bürger ihre quasi ihre bürgerliche Identität an einem Ort gespeichert haben und auch ihre Daten kontrollieren dürfen. Selbst die FDP sagt, Datenschutz ist wichtig, die Grünen wollen Privacy by Design. Aber beim Thema Open Source ist die FDP nicht so aufgeschlossen. Die Grünen sagen, unter dem Sicherheitsaspekt ist es wichtig, Open Source zu implementieren. Und das sagt die FDP zum Beispiel nicht. Aber eigentlich sind die sich sehr nah. Also dann, wenn die dann in die Verhandlungen gehen, dürfte es gar nicht so viele Knackpunkte bei den Themenbereichen geben. Ja, ne? Die wollen mehr in Bildung investieren. Die Grünen nennen da auch ganz klare Zahlen. Die wollen viel mehr vom Bruttoinlandsprodukt investieren. Die FDP sagt, naja, wir wollen 1.000 Euro pro Schüler investieren.
Auch wenn diese, übrigens.
Ja, du wolltest das anschneiden, dieses Thema mit Frau Wanka.
Ja, ne? auch diese Geschichte ist so ein Armutszeugnis. Ne? Da stellt sich unsere Bildungsministerin, hat sich vor einem Jahr hingestellt und hat gesagt, ohne wohl offensichtlich vorher die Bundesländer, die eigentlich zuständig sind für die Investitionen in den Bildungsbereich, zu informieren. Es gibt jetzt einen Digitalpakt zwischen Bund und Ländern und der Bund stellt 5 Milliarden Euro bereit, die die Länder dann in Schulen investieren können, was Digitalisierung angeht und so. Es war weder war das irgendwie abgesprochen offensichtlich mit Schäuble, also es war ist auch heute noch nicht vorgesehen im Haushalt, dieses Geld ist schlicht nicht vorhanden. Das war nämlich das Erste, was die Länder gefragt haben, wo das eigentlich herkommt, weil sie keinen Haushaltsposten dazu finden können, gab es nicht. Und jetzt sind die Länder natürlich total stinkig. Ne? Also schon allein das, also es gibt ja auch noch Kooperationsverbot, ne? Also das, inwieweit der Bund mit den Ländern zusammen irgendwie in der Bildungspolitik investieren können, steht ja auch noch auf dem anderen Blatt. Also das war wieder so ein Schuss irgendwie ins Blaue rein. Der Wanka hat gesagt, das sollte eigentlich jetzt, ne, das hat sie im Wahlkampf nochmal gesagt, sollte jetzt in die Koalitionsverhandlungen kommen. Ich wage mal zu bezweifeln, ob dieses Ding noch überlebt. Also wahrscheinlich muss es einfach eine ganz neue Anstrengung geben.
Aber dieses Ding, was du auch schon gesagt hast, wir haben 4 Jahre verloren. Ne? Über manches kann man lachen, über manches lacht man, Tränen bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Aber es sind tatsächlich 4 Jahre verloren. Und das sage ich eben auf die Grünen bezogen, jetzt nicht nur auf die Regierung bezogen, sondern auch auf die Opposition, weil sie bestimmte Themen eben nicht nach vorne gedrückt haben. Das wird jetzt wahrscheinlich anders sein, weil unter anderem die FDP natürlich da auch sehr drückt. Sie haben ja irgendwie so mit ihren... Also die FDP hat manchmal den Eindruck gemacht, als wollte sie irgendwie den Wettbewerb um die dümmsten Wahlsprüche gewinnen, aber sie hat natürlich bestimmte Themen angesprochen. Ne? Also diese Digitalisierung first, Bedenken second, ist völlig bescheuert. Aber bringt natürlich ein bestimmtes Thema rein. Und was Bildung angeht, ne, ihr Schulranzen verändern die Welt, nicht Aktenkoffer, ist auch ein völlig bescheuerter Spruch. Der ist so dämlich, dass man es fast nicht fassen kann. Aber er sagt natürlich, in welche Richtung sie gehen wollen. Ne, und dass sie versuchen. Und da sind sie mit den Grünen dann tatsächlich sehr.
Wobei,
in dem Bereich auch relativ konkret, ne, auch was Gründerkultur angeht, wie man mit Startups umgehen möchte.
Das haben wir in dem Vorgespräch, habe ich das schon mal kurz erwähnt, was mich oft ärgert an dieser Debatte, ist tatsächlich die inhaltliche Ausgestaltung von solchen Digitalisierungsplänen, zum Beispiel was Bildung angeht. Ich meine, du hast auch ein Kind, wir haben 2 Kinder, die beide im Moment...
Ich habe auch 2.
Du hast 2 Kinder, ich habe 2 Kinder. Also meine beiden sind schon in der Schule, deine beiden auch?
Meine Große ist in der Schule.
Aber Grundschule, ne?
Ja.
Ja, bei uns sind beide schon in weiterführenden Schulen. Und da wird dann immer geredet von, wir müssen jetzt hardwaremäßig die Schulen top ausstatten, Laptop-Klassen und so weiter. Das ist auch bei uns da, zumindest am Gymnasium so, dass da, und Whiteboards hier, Whiteboards da, kostet alles tierisch Geld und deswegen brauchen wir viel mehr Geld auch vom Bund. Deswegen ist der Digitalpakt toll. Was mir bei der ganzen Debatte zu kurz kommt, das Problem ist nicht die Hardware meiner Ansicht nach. Die Kiddies haben sowieso immer viel bessere Hardware zu Hause stehen, wie es in der Schule hier geben wird mittlerweile. Da sind auch die Tablets, die sie mitbringen, wesentlich besser als das, was in der Schule ist. Stichwort Bring Your Own Device ist wahrscheinlich da sinnvoller, als irgendwie, wenn die da irgendwelche veralteten Netbooks stehen haben von der Schule. Viel wichtiger ist mir die Lehrerausbildung und Fortbildung, die Lehrerkompetenz. Da hapert es meine Begriffe gewaltig. Da sollte der Schwerpunkt gesetzt werden. Und zwar, da schließt sich der Kreis dann wieder so ein bisschen auch in Richtung Hass und Hetze und AfD. Und insbesondere Fake News, das ist ja das, was wir auch immer wieder kritisieren, ist, dass offensichtlich Medienkompetenz fehlt. Und das fängt in den Schulen an. Mhm. Und ich bin dringend der Meinung, es sollte investiert werden, zum Beispiel in Mediencoaches in den Schulen, dass die Kinder da zumindest ein bisschen Fähigkeit vermittelt bekommen, Fakten mal gegenzuchecken, wenn sie irgendwas sehen, dass sie nicht alles sofort glauben, was ihnen vorgesetzt wird, auch in irgendwelchen YouTube-Channels. Die können ja auch überhaupt nicht mehr erkennen, ist das jetzt ein Influencer, der mir das bezahlt hier präsentiert, oder ist es jetzt tatsächlich echt? Ne? Da passiert einfach viel zu wenig. Also die glauben einfach alles. Und die Lehrer tun das mittlerweile teilweise auch, weil sie nämlich auch völlig überfordert sind mit der Rezeption von neuen Medien. Mhm. Und ich finde, in die Richtung sollte viel mehr investiert werden.
Interessante Frage, also weil wir jetzt so über die schon viele Themen angerissen haben und man fragt Alu, ob wir denn das Gefühl haben, dass es gut weitergeht. Also was unterm Strich jetzt mit der neuen Regierung dabei rauskommt. Und spontan fällt mir immer nur so einer meiner Lieblingssprüche ein, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Ich weiß nicht, was Jamaika bringt. Also was weiß ich, wenn wir so über Bildung reden, dann es kann sein, dass die FDP auch rausgeht und jetzt irgendwie so 10 Milliarden raustut, um alle mit Laptops auszustatten. Was dann, hat jeder einen Laptop und die Kinder amüsieren sich, weil sie zu Hause einen besseren Laptop haben. Und, auf der anderen Seite habe ich das auch bei solchen Themen, gerade was Bildung angeht, plötzlich mal ein bisschen frischer Wind dann reinkommt und andere Sachen diskutiert werden. Mhm. Eben was du gesagt hast, dass man vielleicht auch geguckt wird, können denn die Lehrer den Kindern überhaupt was beibringen? Mhm. Können sie überhaupt mit dem Zeugs umgehen? Das ist die eine Seite, dass auch geguckt wird, wie ist denn jetzt tatsächlich die Lücke in der Infrastruktur? Sowohl nicht nur bei Bildung, sondern insgesamt in Deutschland.
Wo ist der Bedarf? Es wird so viel am Bedarf vorbei diskutiert und entwickelt im Moment, finde ich.
Und da habe ich das Gefühl, dass das Ergebnis der Wahl gar nicht so schlecht ist. Weil sich plötzlich irgendwie neue Partner zusammenraufen müssen, die vielleicht Diskussionen ganz anders führen können. Oder auch, weil sie in einer ganz anderen Situation sind und in ganz anderen Druck stehen, plötzlich auch in eine andere Richtung überlegen können. Das ist eine große Hoffnung. Es kann auch natürlich völlig in die Hose gehen. Aber erstmal kann man darauf hoffen, dass sich überhaupt was tut.
Ja, und ich glaube, es besteht eben der Wille zur Veränderung. Und das Problem ist, dass halt jahrelang sehr wenig gemacht wurde. Und das wird jetzt nicht innerhalb von 4 Jahren, wird sich nicht unglaublich viel verbessern können, weil gerade die Lehrerausbildung, das dauert. Auch bis man die Infrastruktur ausgebaut hat, das dauert. Also das wird nicht in den nächsten 4 Jahren passieren. Aber wenn tatsächlich mal wieder Visionen da sind für eine Veränderung im System, dann könnte es vielleicht in den nächsten 10 Jahren... Der
Visionenarzt halt zum Arzt gehen.
Ja, genau. Das ist dieser, den finde ich aber voll doof, diesen Satz, weil das fehlt eigentlich. Also wenn man sich die Politik oder diesen Regierungsstil von Angela Merkel anguckt, dann war das eben nur darauf warten, dass irgendwas passiert und dann reagieren. Aber irgendwie mal darüber nachzudenken, was brauchen wir eigentlich in 10 Jahren und wie müssen wir das Ganze hier ausrichten? Das ist doch total ausgeblieben. Ja. Was ist da passiert? Nicht viel.
Das ist übrigens, fand ich ganz witzig, ich habe gestern irgendwo die These gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber sehr bedenkenswert irgendwie in eine ganz andere Richtung wieder. Das Problem des sich abgehängt Fühlens in den neuen Bundesländern, wo die AfD so wahnsinnig erstarkt ist, hat auch was damit zu tun, dass man dort sich quasi das Paradigma vom Teil der Ahnungslosen ein bisschen fortgesetzt hat in Richtung Digitalisierung. Weil nämlich die Digitalisierung in den neuen Bundesländern noch wesentlich langsamer vorangeht, als sie und der Status natürlich vorher auch ganz anders war. Klar, es gibt dort natürlich mehr Glasfaserausbau, ganz einfach, weil man teilweise von null anfangen muss und dann eben gleich mit Glasfaser anfängt. Aber es gibt unheimlich viele Regionen, die noch weitgehend abgehängt sind, komplett abgehängt sind, ne, von der Digitalisierung. Und das erzeugt auch das, ne, erzeugt ein Gefühl, was wir gerade gesagt haben, am Bedarf vorbei. Ne? Also der Bedarf dort ist riesig, ne? Also, und der wird eben, da wird überhaupt nicht drauf geguckt und der wird nicht erfüllt. Und dann wächst die Unzufriedenheit. Naja, aber scheinbar haben sie noch so viel Internet, dass sie den ganzen Tag Social Media machen können. Entschuldigung, das muss jetzt was sein.
Wir kriegen hier gerade sehr viel Kritik, weil wir angeblich so links sind, linksgrün.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und so gegen die AfD dann schießen. Also ich kann ehrlich nicht sehen, dass wir immer gegen die AfD schießen und tatsächlich, wenn man sich auch mal diesen letzten Eintrag anguckt, der aus Salzgitter kam, der durch die
Sozialen... Wir haben gerade eben viel gegen die AfD geschossen.
Ja, aber ich kann leider auch nicht menschenverachtende Postings gutheißen.
Ja, oder darum ging es aber auch gerade nicht.
Nee, aber so generell. Also da, tut mir leid,
ja, da gut, bin aber ich dann völlig parteiisch. Ist natürlich schon A, das ist das eine, ist zum einen... kommt dieser Vorwurf natürlich immer sofort. Du bist ein linksgrün versüffter Idiot, weil du die AfD nicht gut findest. Überspitzt gesagt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, um es mal jetzt für Heise Online zu sagen, wenn man unsere Sachen liest, dann hat man natürlich, sieht man natürlich, dass wir zu bestimmten Sachen eine Haltung haben. Das heißt, wir sind explizit für digitale Bürgerrechte. Wir sind explizit gegen die Vorratsdatenspeicherung aus technischen und politischen Gründen und können das auch begründen. Das kann man jetzt linksgrün versifft nennen. Das würde ich aber erstmal als liberale demokratische Haltung ansehen, die jetzt noch keine, auch wenn ich liberal sage, heißt das noch nicht eine Parteipräferenz, sondern eine liberale demokratische Haltung, die ich für uns angemessen halte oder für unsere Berichterstattung, um es mal so deutlich zu sagen.
Ich möchte noch was ergänzen. Das Thema, warum jetzt vielleicht im ganzen Block Jamaika und so AfD nicht so viel vorkommt, ist ganz einfach, weil die AfD zum Thema Digitalisierung überhaupt nichts gesagt hat und nichts programmatisch noch nichts geleistet hat. Genau wie das viel zitierte Beispiel Rentenpolitik. Auch da gibt es kein Konzept, genauso wenig wie zur Digitalisierung. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen können wir die AfD jetzt hier in der Diskussion, was Digitalisierung angeht, eigentlich schlecht berücksichtigen, außer dass sie gut Social Media können.
Ja. Also. Ja. Das grundsätzlich, aber das aber auch grundsätzlich
darf ich nur ganz kurz. Ja, also, natürlich. Du bist die Moderatorin.
Nein, ich wollte nur kurz,
wir haben hier eine Frage. Ja. Werden heute eigentlich bewusst die Zuschauerkommentare nicht berücksichtigt als Persiflage auf dem Wahlkampf der Parteien? Das muss ich mal ins Off zurückgeben, weil wir haben hier nicht viele Zuschauerfragen. Wir kriegen die allerdings auch vorgelegt. Und,
das Problem ist, ich muss immer nebenher lesen und auf euch aufpassen.
Das ist das eine. Was ihr so erzählt. Das ist die eine Seite. Das andere ist, lustigerweise kam der Kommentar gerade in dem Moment, wo ich auf den Zuschauerkommentar eingegangen bin. kann man jetzt irgendwie auch so sehen. Aber das eine ist, die Diskussion tatsächlich auf YouTube tobt natürlich heftig, aber es ist nicht vieles, wo man sagen könnte, hätten wir nicht gerade eben schon diskutiert oder würde für die Diskussion eine Rolle spielen. Es ist keine Persiflage. Es ist einfach so, dass wir hier gerade diskutieren und es relativ viel zu diskutieren gibt und die Leute anscheinend zuhören auch. Aber egal. Wie gesagt, also ich fand es wichtig, dass man grundsätzlich festzuhalten, dass es gibt keinen objektiven Journalismus, um es mal so deutlich zu sagen. Natürlich hat jeder von uns auch eine Haltung und die drückt sich ja natürlich auch aus. Wir versuchen, die Leute, die entsprechend zum Beispiel die Parteien gleich zu behandeln, aber natürlich haben wir, wie gesagt, eine bestimmte Haltung, die sich auch in dem ausdrückt, was wir schreiben oder was wir berichten oder über was wir berichten.
Es gibt keinen objektiven Journalismus eventuell, weil wir natürlich alle Subjekte sind, das ist schon klar, jetzt wird es aber sehr medienphilosophisch.
Ja, klar.
Aber es gibt einen faktenbasierten Journalismus und der sich der Ausgewogenheit verpflichtet fühlt, so gut es eben geht. Das ist immer nur eine Näherung. Das ist auch völlig klar. Ne? Und den versuchen wir schon.
Ja, und da führt da zum Beispiel dazu, dass wir sagen, diese Versuche mit Vorratsdatenspeicherung sind absurd und verfassungswidrig. So, das ist aber auch ein Faktum, den wir begründen können.
Ja, und wir schreiben hier ja auch in der Sendung keine Artikel, um das mal ganz klar zu sagen, sondern wir diskutieren hier diese Sendung ist ja meines Erachtens auch so zu verstehen, dass hier Meinungen geäußert werden sollen, dass wir uns hier nicht dreiviertel Stunde lang nur die Fakten um die Ohren haben.
Aber wir müssen das tun wir an anderer Stelle. Nicht dafür verteidigen, dass wir Meinungen haben, sondern sollten sie deutlich machen.
Vielleicht sind wir ein bisschen weinerlich.
Das war jetzt eine fiese Spitze. Das.
Ja. Apropos weinerlich. Die Grünen, und das unterscheidet sie tatsächlich auch wieder von der FDP, sind aber schon dafür, Inhalte löschen zu lassen im Internet, wo die FDP sagt, das fällt alles unter Meinungsfreiheit, heißt es, Hass soll nicht ins Netz transportiert werden.
Das ist aber der übliche Konflikt zwischen Grünen und FDP, den wirst du nie auflösen können. Die Grünen sind immer regulatorischer drauf, was sowas angeht. Ne? Das siehst du zum Beispiel, ne? Also eine Befürworterung der strengeren Handhabung von Hate Speech zum Beispiel ist ja Renate Künast, ich meine, als direkt Betroffener, wie sie ja immer sehr prominent darstellt. Aber klar, also da stehen halt zwei Ansichten gegenüber, zwei Pole gegenüber. Die FDP ist da immer natürlich auf der extrem liberalen Schiene und sagt, so wenig staatlichen Eingriff und so wie möglich. Und ehrlich gesagt, auf der Linie wäre ich in dem Fall auch eher.
Ja, also weil es ist. Also die Grünen rudern da, also wir hatten ja ein Gespräch mit Künast auch auf der IFA, das wir gestreamt haben, wo auch so ein bisschen rauskam, ja, sie möchte das tatsächlich nicht in private Hände übertragen, sondern was das Anliegen dabei ist, dass die Gesetze tatsächlich durchgesetzt werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Grünen dann, was man vielleicht vor 10 Jahren auch noch nicht gedacht hätte, für mehr Polizei, mehr Staatsanwälte, mehr Richter eintreten, die sich mit diesem Thema auskennen. Was eine vernünftige Geschichte ist, was auch den Liberalen jetzt nicht widerspricht. Aber natürlich geht es auch bei den Grünen, das würde ich Holger zustimmen, auch immer schneller in die Richtung, dass man da irgendwas regulieren muss, was vielleicht nicht reguliert werden muss. Da gibt es wahrscheinlich auch die größten Konflikte zwischen FDP und Grünen.
Das ist ja das, was die FDP im Wahlkampf immer sehr zugespitzt hat. Die Verbotspartei, die Grünen. Ne? Klar, ne? Also Hate Speech ist jetzt verboten. So. Also das haben die Grünen natürlich so niemals gesagt. Ne? Aber die befinden sich auf dem Spektrum eher wirklich auf der regulatorischen Seite, würde ich sagen, teilweise.
Obwohl ich finde es auch tatsächlich nicht so ganz klar formuliert, wenn es dann heißt, man möchte halt mehr inländische Kontaktstellen bei den Grünen für Gericht und Strafverfolgungsbehörden. Also ob sie tatsächlich möchten, wirklich die juristische Seite stärken, beziehungsweise die Strafverfolgung stärken, oder soll es halt bei den Netzwerken angesiedelt sein? Und ich meine aber, dass sie auch eher sagen, wir brauchen mehr Strafverfolgung. Und das sagt die FDP auch. Also da sind sie sich nicht so uneins.
Ja. Nee, ich meine, ich glaube auch, erstens glaube ich nicht, dass sie da so weit auseinander liegen, wie man das jetzt denkt. Und zweitens glaube ich auch, hier geht es um Strafverfolgung. Ja. Das denke ich schon. Hier kam noch eine Frage, bei welcher Partei sieht sich die CT-Redaktion am besten vertreten? Wir sehen uns bei Parteien eigentlich nicht vertreten. Ne? Nee. Welche Partei wird wahrscheinlich am besten?
Also wenn ihr wüsstet, wie hier politisch gestritten wird, auch unter den CT-Redakteuren, das konnten wir teilweise verfolgen in den sozialen Netzwerken, wenn sich dann einige behagelt haben vor der Wahl. Also ich glaube, wir können nicht für die ganze CT-Redaktion sprechen.
Und auch nicht für die heiße Online-Redaktion.
Genau, aber also, ihr könnt ja die Tendenz
ablesen. Um es mal so zu formulieren, Um so aus eigener Sicht oder aus eigenem fürchterlichen Erleben zu beschreiben, ich wusste bis kurz vor der Wahl tatsächlich nicht, wen ich wählen soll. Weil ich zum einen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, den Grünen vorwerfe, dass sie ein Thema, dass sie oder ein Feld, das sie hätten besetzen können, sträflich ignoriert haben. Und auf der anderen Seite die FDP mit ihrem Marktliberalismus dann manchmal doch ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und die SPD hat dann wiederum so viel verbrochen, in der großen Koalition, das geht irgendwie auch nicht. Die Linken wiederum sind extrem, noch extremer regulatorisch und dirigistisch drauf als die Grünen. Und ich wusste es wirklich tatsächlich bis kurz vor der Wahl nicht, was ich wählen soll, und weiß bis heute nicht, ob ich richtig gewählt habe. Also ich kann es tatsächlich nicht sagen, wo ich mich wirklich vertreten fühle. Das sind
halt
immer
noch nicht in 4 Jahren wissen, sondern vielleicht halt erst in 8 bis 10, wenn sich wirklich alles niederschlägt, was entschieden wird.
Es war auf jeden Fall ein Kompromiss, was ich auch drauf, zumindest daran, das kann ich sagen, darin gezeigt hat, dass ich nicht mit beiden Stimmen dieselbe Partei gewählt habe. Und wie gesagt, habe ich schon gesagt, bei dem, was rausgekommen ist, erhoffe ich mir, dass ein bisschen Bewegung reinkommt in die Sache, was die GroKo die ganze Zeit zugedeckt hat. Und das halt auch dadurch, dass eine Jamaika-Koalition eigentlich das Einzige ist, was jetzt funktionieren könnte.
Darf ich nochmal, ich verstehe die Frage immer noch nicht hier, die er gestellt hat. Bei welcher Partei sieht sich die CT-Redaktion am besten vertreten mit den kritischen Überwachungshaltungsthemen?
Also, verstehst du das? Ja, also wir kritisch gegenüber dieser ganzen Überwachung sind, welche Partei vertritt dieses Thema am besten?
Meinst du?
Ja, und das sind erstmal, so wie es jetzt ist, natürlich, also von dem Programm her, wenn man nur nach dem Programm geht, FDP und Grüne.
Ja.
Bei den anderen hat man schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, aber wo wir uns am besten vertreten, vielleicht bist du ja auch der Meinung, Bundestrojaner auf jedem Rechner.
Mehr oder Sicherheit.
Nein, doch nicht. Mehr Sicherheit.
Ja, obwohl eben gerade also ganz deutlich die FDP geschrieben hat, mehr gespeicherte Daten schaffen nicht mehr Sicherheit. Also es gibt wirklich sehr deutliche Ansagen von diesen kleineren Parteien.
Also wenn ich jetzt wirklich nur von diesem Thema Überwachung ausgehe, nur dieses Thema, dann wüsste ich auch nicht, ob ich mich zwischen FDP und Grünen entscheiden soll. Weil sie da doch schon eine sehr ähnliche Richtung verfolgen. Aber das geht dann eher in so eine Richtung. Also da würde ich nicht Linke und nicht SPD und nicht, schon gar nicht CDU wählen, auf keinen Fall.
Ja, geht mir,
was sie
geht
halt
mir genauso.
Deutlicher dann unterscheidet, ist, dass die Grünen es auch immer ökologisch begründen, warum sie auf Share Economy setzen oder auf einen Anspruch aufs Homeoffice, das macht die FDP auch. Aber sie sagen halt, das reduziert Ressourcenverbrauch und die Pendlerströme, was wieder der Umwelt zugute kommt. Und die FDP sagt eher, wir müssen alle ins Netz anschließen, auch Homeoffice zulassen, damit man eigentlich produktiver ist und mehr machen kann. Und da geht es dann so philosophisch ein bisschen auseinander. Mhm. Was ich vielleicht noch, ich möchte das noch sagen, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, glaube ich, wieder von den Grünen. Die weisen nämlich auch zum Beispiel auf die Alterung von Geräten hin und dass sie möchten, dass weniger Elektroschrott produziert wird. Also Geräte müssen länger Updates erhalten oder der Nutzer muss so viel Kontrolle über die Geräte haben, dass er selber sie weiter betreiben kann.
Was natürlich dann bei den Grünen auch immer gleich wieder zu einer neuen Regulierung führt.
Genau, da das sind wir wieder beim Thema Verbot
ja,
oder
aber
Regulierung.
Ja, ich meine, da haben wir gesehen, wir haben ja halt auch ein sehr großes Konfliktpotenzial. Ne? Also für mich, ganz ehrlich, für meine persönliche Agenda, auch angesichts von zwei Kindern, die ich gerade großziehe, ist tatsächlich die ökologische Politik im Moment. Und wenn ich sehe, EEG soll abgeschafft werden zum Beispiel. Ja. Ne? Ich kenne grünen Politiker, einen, der auch in den Bundestag gewählt wurde, der den ganzen Klimawandel für eine Erfindung hält und eine Lüge hält, was ich echt, nicht grün, Quatsch, FDP-Politiker.
Ja,
natürlich
auch. Quatsch. Das ist bei den Grünen.
Ja, und diese Probleme werden sich verstärken. Ja, ne? Also es wird halt immer krasser werden und ich glaube, in 8 Jahren werden wir über ganz andere Themen sprechen.
Ich meine, ich denke auch, dass man eine Regulierung vermeiden sollte, wo sie nicht notwendig ist. Aber es heißt nicht, dass sie nie notwendig ist. Mhm. Das müsste sich die FDP vielleicht auch mal reinziehen. Wenn man die Redaktion der Machos in den Autoindustrie-Vorstandsetagen gesehen hat, auch den Dieselskandal, dann kann man sagen, also solche Leute kapieren es nur, wenn man ihnen Gesetze von Latz knallt. Und dann muss das halt sein. Das ist
ja, also
so.
Gerade was Umweltschutz angeht, bestimmte Standards, da kannst du nicht immer nur auf den Markt setzen. Ja. Ich glaube, es hat sich deutlich gezeigt, auch was Datenschutz angeht, ne? Dass man sagt, es muss Privacy by Design sein.
Das
und
übrigens,
sowas, ne?
Muss ich auch sagen, da haben sich die Grünen sehr, sehr positiv hervorgetan, weil du sagst, auf europäischer Ebene. Ne? Ja. Jan-Philipp Albrecht zum Beispiel, ne, war ein großer Treiber der europäischen Datenschutzverordnung. Man kann da auch was dran kritisieren, aber alles in allem ist die europäische Datenschutzstandardisierung, glaube ich, ein Erfolg.
Europaparlament ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da verhält sich auch die FDP teilweise auch nochmal anders als die FDP in Deutschland. Aber man sieht daran, auch wir sind uns sehr uneinig, auch individuell uneinig, wer denn uns jetzt wirklich vertreten könnte. Ich bin gespannt, was in den nächsten 4 Jahren passiert.
Ich auch.
Ich bin erstmal gespannt, was im nächsten halben Jahr passiert. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt dieses Jahr noch eine neue Regierung kriegen.
Kann ja auch Neuwahlen gehen.
Vielleicht können wir uns noch einer Frage hier widmen von Katas Cut. Ja, ich weiß, es ist schon fast 1 Uhr. Trotzdem eine Frage noch. Also Katas Cut, oh, jetzt verschwindet das hier. Politiker sprechen einfach immer nur von der Digitalisierung. Was meinen die damit und was heißt das für uns als Arbeitnehmer?
Ja. Gute Frage.
Das ist ein sehr großes Feld. Das ist eine Frage, die schneidest du jetzt noch an.
Nein, es könnte natürlich mehr Arbeitnehmerrechte bedeuten, dass man sagt, man könnte, muss vielleicht weniger ins Büro fahren, tatsächlich diese Homeoffice-Geschichte, das kann aber auch Digitalisierung, dazu führen, dass das immer weiter ausfranst, der private und der berufliche Bereich immer weiter einander fließen, weil man ja immer
das
online
ist. Die eine
ist
Seite. Also es wird natürlich einige Berufsfelder komplett umkrempeln, einige werden in vielleicht schon in 4 Jahren, aber bestimmt in 8 oder 10 Jahren nicht mehr vorhanden sein. Dadurch werden andere entstehen, aber es ist die Frage, wer die dann ausfüllen soll, ob das wirklich über Umschulung geht. Das ist ja eine der großen Geschichten, wo Holger darauf hingewiesen hat, wir haben nicht nur 4, wir haben 8 oder 12 Jahre verpennt. Oder verpennt tatsächlich. Was bedeutet diese Digitalisierung für die Gesellschaft? Ich meine, da hat die Nahles jetzt schon irgendwann so richtig auf den Putz geklopft gestern als neue Fraktionsvorsitzende der SPD. Sie wollen eben Digitalisierung als Thema der, was es für die Arbeitnehmer, für die Berufe, wie das in Zukunft aussieht, bedeutet. Da bin ich mal gespannt.
Da hat sie übrigens, sie war ja auf der Republika, auch viel drüber erzählt.
Ja, da bin ich gespannt. Sie hatten ja, ich finde es immer so komisch, wenn eine Partei das erzählt, die das 4 Jahre Zeit dafür hatte, das zu machen, aber und dann nichts kam. Aber gut.
Ja. Es kam übrigens
gut, nichts, aber auf jeden Fall ist das eins der großen Themen, die tatsächlich die nächste Regierung angehen muss. Auch nicht nur insofern, dass sie sagt, ja, wir brauchen Digitalisierung und wir müssen Glasfaser überall hinlegen und alle müssen Industrie 4.0 machen, sondern auch, dass sie diskutiert und darüber sich überlegt und sich Gedanken macht, was daraus für sie folgt, was diese Digitalisierung tatsächlich für die Gesellschaft bedeutet. Ja,
vor allem für die Arbeitswelt. Ne?
Für die
Veränderung der Arbeitswelt.
Nicht nur für die Arbeitswelt, auch was du angesprochen hast, das Zusammenwachsen von Alltag und Beruf wird ja tatsächlich immer stärker.
Ja, was
wird darunter
auch für Kinder, die damit aufwachsen.
Und das ist eben nicht nur eine Diskussion, die du mit Geld und Technik zuschmeißen kannst, sondern die gesellschaftliche Entscheidungen oder Entscheidungen für gesellschaftliche Herangehensweise, für politische Herangehensweise erfordert. Und da bin ich gespannt, wie die. Und deswegen bin ich aber auch irgendwie nicht gar nicht so schlecht gestimmt, weil eben so eine Koalition wie Jamaika da eher sich streitet drüber. Und das ist dann gut, dass sie sich streiten und vielleicht dadurch zu Ergebnissen kommt, als statt es nur in einer großkoalitionären Soße zu verstecken.
Ja, Pera Hockey schreibt noch, der Sinn der Digitalisierung ist, Produktivität zu erhöhen und Kosten zu sparen, also weniger Jobs. Ja. Das würde ich gar nicht mal sagen, weil manchmal ist es ja auch, um Lebensweisen zu verbessern ne? oder auch zu entlasten. Also und das ist dann wirklich dieser marktliberale oder Blick auf die ganze Sache, wenn man sagt, es geht wirklich nur um Profite. Wir wollen immer nur weiter einsparen. Aber man kann das ja auch anders ausrichten.
Das führt jetzt echt zu weit, meiner Ansicht nach, weil da könnte ich auch viel zu sagen.
Aber
also
vielleicht sollte
man auch mal vom Dogma des
8-Stunden-Tags
wegkommen. Ja. Wenn man die 8 Stunden nicht mehr verteilen kann über die Bevölkerung, dann kann man ja auch mal überlegen über völlig andere Arbeitszeitmodelle und die Verkürzung der Lebensarbeitszeit.
Über das garantierte Grundeinkommen.
Das hängt alles damit dran.
Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich hoffe darauf, dass auch die Koalitionsverhandlungen und dann die Regierung, die vielleicht dabei rauskommt, sich nicht darauf konzentriert, Stillschweigen zu bewahren, sondern sich auch heftig streitet und darüber vielleicht auch mal zu anderen Lösungen kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja. Vielleicht kommen wir ja noch in 4 Jahren zur 10-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich oder sowas.
Vielleicht
dank Digitalisierung.
Hätten mehr Linke im Parlament.
Ich sehe schon kommen, dass das für uns wieder nicht gilt. Dann.
Gut, ich glaube, das können wir als Schlusswort so nehmen. Du arbeitest einfach weiter durch, so wie schon immer. Und ich mache gleich Schluss. Du arbeitest auch noch, ne? Ja, ich bin ja als Mutti halbtags krank geworden. So, deswegen, also macht's gut, bis zur nächsten Woche.
Ja, tschüss.
Tschüss.